Because our Jungs halt der Tag-Attack, we go!
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment!
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft!
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
War das klar und deutlich?
Und da ist er, der Communio-Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Communio-Podcasts. Heute mit mir Nick und wir haben heute eine ungewohnte oder neue Konstellation hier. Aber vorher müssen wir natürlich noch mal ganz kurz das ansprechen, was im Raum steht. Unsere Folgenzahl 221 entspricht in etwa den fragwürdigen Entscheidungen des Schiris am Dienstagabend in Amsterdam beim Länderspiel. Ich hoffe aber vor allem, dass ihr euch gut erholt habt und möchte da wie Jamal Musiala lieber nicht so viel über den Schiri sprechen. Ein bisschen abgeschaltet in der Länderspielpause und im besten Fall eure Communio-Kader auf den neuesten Stand gebracht, unsere Tipps von der letzten Woche gut eingebracht und jetzt ein Kader, wo ihr nur noch ein bisschen Feintuning von uns braucht, um voll in die Saison zu starten. Ein kleiner Einschub aus dem Schnitt. Wir haben leider ein bisschen Tonprobleme am Anfang gehabt, was dazu führt, dass ich jetzt am Ende eine Aufnahme habe, bei der ich extrem übersteuere. Ich habe versucht, das soundtechnisch so ein bisschen zu retten. Es tut mir sehr leid, dass meine Stimme nicht so klingt wie normalerweise. Hoffe aber, dass es für euch trotzdem in Ordnung so ist und ja, ich entschuldige mich, das wird die nächsten Wochen dann wieder besser sein bei mir, da werde ich nochmal besonders drauf achten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Nick und Tim von vor ein paar Stunden.
Und um mir da die richtige Expertenmeinung für dieses Feintuning reinzuholen, darf ich zum ersten Mal in meiner Host-Geschichte des Communio-Podcasts meine Grüße auch ins Rheinland zu Tim Müller schicken. Hallöchen.
Ja, hallo Nick, hallo an alle. Ja, neue Konstellation, auch mal spannend, wir beide zusammen. Also, wir haben zwar schon mal im gleichen Podcast gesessen, aber Flo hat moderiert.
Genau, wir so zu zweit gab es bisher noch nicht. Hast du das Länderspiel geguckt oder hast du komplett abgeschaltet gestern?
Ich habe tatsächlich erst in der Schlussphase eingeschaltet. Also, was ich dann nur noch mitbekommen habe, war dann das schöne, viel zu frühe Abpfiff. Da habe ich auch wieder gedacht, was ist das denn für eine Nummer? Also, ja, da bin ich ja fast froh, dass ich dann die ganzen anderen Sachen verpasst habe, die vorher waren.
Ja, dieser Pfiff in die Spielverlagerung, so in den hohen Ball in den Strafraum rein, war quasi bezeichnend für das gesamte Spiel.
Ja, solche zu frühen Abpfiffe haben mich immer schon aufgeregt in der Vergangenheit bei Fußballspielen. Da erst recht, jetzt gestern.
Ja, ist immer spannend. Zurückgepfiffene Vorteile und die Abpfiffsituation ist immer wieder diskutabel. Wir haben einen Hörer der Woche diese Woche und zwar den AC Milanese, der uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen hat. Vielen lieben Dank dafür. Und auch bei den Hörerfragen wart ihr richtig, richtig motiviert. Diese Woche haben wir einige Einsendungen bekommen, deswegen wollen wir uns gar nicht zu lange mit dem Vorgeplänkel aufhalten. War ja eh keine Bundesliga, ist ja nicht ganz so spannend. Und gehen da direkt in die Hörerfragen rein. Und als erstes haben wir den Max aus Bad Salzuflen.
Hi, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist Max aus Bad Salzuflen. Und ich habe eine Frage zu einem speziellen Spieler und zwar zu Nusa von RB Leipzig. Ich habe den, als er ins Spiel gekommen ist, für knapp über 5 Millionen gekauft und Stand heute ist er über 20 Millionen wert. Dementsprechend wollte ich mal fragen, wie eure Einschätzung ist, ob ihr sagt, okay, diesen riesengroßen Marktwertgewinn mitnehmen und anderweitig investieren oder würdet ihr an Nusa festhalten? Da würde mich eure Meinung mal interessieren. Vielen Dank und macht weiter so. Ciao.
Ja, Tim, Antonio Nusa, was sagst du dazu?
Ja, ist schon interessant. Der drittteuerste Spieler im Moment bei Communio hinter Kane und Wirtz, dass er so stark gestiegen ist, schon Respekt. Aber er hat in jedem Spiel ja auch als Joker dann gescored. Ich würde jetzt tatsächlich vielleicht noch das Heimspiel der Leipziger gegen Union mal abwarten. Wenn er da wieder scored, könnte es ja noch einen Ticken höher gehen. Generell ist dann auch die Frage, ist das nicht ein Spieler, den man mal unabhängig vom Wert gerne in seinem Kader behalten möchte, wenn er dann so abliefert? Wenn man aber jetzt sagt, okay, das Geld, das will ich mitnehmen, dann würde ich ihn vielleicht verkaufen, wenn er am Wochenende mal nichts leistet oder auch ne, wieder auf der Bank sitzt. Bisher hat Rose ihn ja noch nicht in die Startelf gestellt. Deswegen, da tue ich mich schwer. Eigentlich ein Spieler, wo ich sage, von dem ist noch einiges zu erwarten. Wenn du den im Kader hast, kannst du dich glücklich schätzen. Ja, meine Tendenz eher behalten sogar.
Ja, ich habe gestern nachgeschaut und war total überrascht, dass Antonio Nusa erst 19 ist. Ich verfolge ja Brügge so ein bisschen, wo er herkam, und schaue den schon seit 3 Jahren. Ich dachte, der wäre bestimmt irgendwie 22, 23. Also das Potenzial, das der hat, ist wirklich riesig. Die Leipziger haben auch einfachere Gegner jetzt. Union, St. Pauli, Augsburg, also da ist auch wirklich Potenzial dabei. Aber ist er mir die 20 Millionen wirklich wert? Da bin ich aktuell wirklich...
Das ist die Sache, schwierig. Ja, dass drittteuerster Spieler ist. Das hätte ich jetzt auch gar nicht, habe ich erst, als ich da drauf geguckt habe, eben war ich auch überrascht, dass er schon so hoch gegangen ist. Also ja, das ist ein Wert, wo man dann schon ins Grübeln kommt. Viel mehr Luft nach oben ist vielleicht auch nicht. Ne?
Ja, die große Frage ist halt, wie der Marktwert sich entwickelt, glaube ich. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, Tim, wenn der Marktwert so halbwegs stabil bleibt, der ist jetzt seit gestern so ein bisschen gefallen. Wenn er halbwegs stabil bleibt, dann kann man ihn auf jeden Fall behalten. Wird aber vielleicht schwierig, wenn er jetzt doch bis zum Spieltag schon bergab geht, dann lieber irgendwie die 18,5 oder 19 Millionen, die da noch übrig sind, mitnehmen, glaube ich, als vielleicht unbedingt ihn durch den Spieltag zwängen. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage.
Hallo, liebes Communio-Team, Jari hier aus Witten. Ich habe eine kurze Frage, und zwar bin ich in der kritischen Situation, einen von beiden verkaufen zu müssen. Und die Wahl steht da zwischen Kevin Schlotterbeck, der bisher nicht optimal gestartet ist, und Dürki, der von euch immer wieder empfohlen wird. Und da bin ich wirklich hin und her gerissen aufgrund der letzten Saison von Schlotterbeck. Mich würde interessieren, wen von beiden ihr verkaufen würdet, wenn ihr einen verkaufen müsst. Danke euch für euren Einsatz und bis dann.
Ja, Tim, Schlotterbeck oder Dürki, für wen würdest du setzen und wen würdest du abgeben?
Tendenziell im Moment eher Dürki halten. Ich finde, die Unioner stehen recht stabil an den ersten beiden Spieltagen, unter Bo Svensson, während Schlotterbeck ja mit 0-4 in Heidenheim untergegangen ist. Und Augsburg ist auch so ein Verein, dem ich generell nicht so viel zutraue diese Saison. Daher nach diesen ersten Eindrücken würde ich eher sagen, Schlotterbeck abgeben, Dürki behalten, wäre meine Tendenz.
Ja, eigentlich ging es ja unter Torup richtig gut los bei den Augsburgern, aber ja, zuletzt nicht mehr so. Ich würde noch dazu ergänzen, dass auch so ein bisschen Risiko besteht, weil die mit Christian Matsima noch einen Innenverteidiger ausgeliehen haben, der auch in Richtung Startelf drängen dürfte. Joveleo wieder Kapitän ist wahrscheinlich eher gesetzt und dann könnte es halt dann auch doch Schlotterbeck treffen, auch wenn er eigentlich für die Startelf geholt wurde.
Na, also, gerade nach so deutlichen Niederlagen besteht da immer die Gefahr jetzt, ne, dass da auch ein Wechsel dann vorgenommen wird.
Ja, genau. Entsprechend stimme ich dir zu. Ich wäre auch bei Danilo Dürki, der sehr sicher gesetzt ist und auch einfach für einen ähnlichen Preis deutlich besser punktet. Also 4,1 Millionen 3 Punkte bei Schlotterbeck und 4,8 Millionen 7 Punkte bei Danilo Dürki. Kommen wir zur dritten Frage. Und zwar haben wir den Toni noch.
Hallo, liebes Communio-Team. Hier ist der Toni. Ich bin noch auf der Suche nach einem Stürmer und habe noch Budget von 7 Millionen zur Verfügung. Was ist eure Einschätzung? In welchen Spieler sollte ich diese investieren? Alternativ könnte ich noch mit dem Verkauf von einem Ersatzspieler auf ca. 10 Millionen aufstocken. Danke für eure Einschätzung. Ciao.
Ja, wie sieht's im Sturm aus? Bis 7 Millionen Budget, wen würdest du da reinholen?
Ja, ich würde auf jeden Fall mal in Heidenheim suchen. Die haben generell günstige Spieler und sind gut in die Saison reingekommen. Man bekommt Cienza für 6,5, Bräunig für 4,7, Pieringer für 4,5. Alle interessant im nicht ganz so hohen Preissegment für Stürmer. Nicht alle davon immer Startelf. Also ein Bräunig kam jetzt zuletzt rein, hat dann aber auch ein Tor gemacht. Also vielleicht wechseln die ja auch. Die spielen dann ja demnächst auch international. Da wird es dann auch Wechsel geben. Aber Heidenheim erwähne ich ja gerne mal. Ich werde irgendwie bin langsam Fan von Heidenheim. Gefällt mir, was die machen und haben interessante Spieler. Also da würde ich am ersten Mal schauen, wenn man noch aufstocken kann auf 10, ja, oder etwas über 7, Adamu. Adamu finde ich von Freiburg auch immer noch spannend für 7,5 und für 9,5 wenn man bei Jonathan Burkhardt, auch gut in die Saison reingekommen, auch ein Spieler, der noch einige Tore machen wird, nach meiner Einschätzung. Oder ja,
kann ich mich nur komplett anschließen eigentlich. Alles spannende Empfehlung. Ich würde vielleicht noch Amin Adli mit auf die Liste setzen. Ein Spieler, den man nicht so ganz im Visier hat, weil er bei Leverkusen aktuell nur so die zweite bis dritte Geige ist auf den Halbpositionen. Kostet 6,98 Millionen, also jetzt gerade unter die 7 Millionen gegangen. Hat 9 Punkte geholt, nur durch Einwechsler, ohne Tor, weil er da am ersten Spieltag auch den Elfmeter rausgeholt hat. Und der hat ja wirklich Potenzial. Also wenn er jetzt als Einwechsler so gut punktet und dann schafft er es vielleicht mal, sich in der Stammelf festzusetzen, dann geht er ja richtig was nach oben.
Ja, Adli finde ich auch einen spannenden Spieler, auf jeden Fall.
dann haben wir eure Hörerfragen durch. Und natürlich gibt es dann auch diese Woche wieder die Vorschauen auf die Spiele am Wochenende. Und am Ende wollen wir dann natürlich noch in die Top 3 gucken. Da haben wir diese Woche die Spätstarter unter den Sommertransfers für euch. Aber erstmal starten wir am Freitagabend zum Duell von Tims zwei Lieblingsclubs, wie ich gerade gehört habe. Dem BVB gegen den ersten FC Heidenheim. Ja, Dortmund und Heidenheim ist ein ungewohntes Duell um die Tabellenspitze tatsächlich. Heidenheim aktuell Tabellenführer, gewinnt der FCH, bleibt man höchstwahrscheinlich auch über den Spieltag hinaus an der Spitze, weil man aktuell noch 3 Tore Vorsprung auf die Bayern hat, wobei die gegen Kiel natürlich das Potenzial haben, da auch einiges im Torverhältnis gut zu machen, und 4 auf Leipzig. Gewinnt der BVB, schiebt man sich zumindest über Nacht mal auf die 1, und wenn die Bayern da zum Beispiel gegen Kiel was liegen lassen und die Leipziger, dann könnte man auch mit den richtigen Ergebnissen sogar oben bleiben. Erfolgsrezept ist bei beiden Teams vor allem die Defensive. Dortmund und Heidenheim sind die einzigen 2 Teams der Bundesliga, die noch kein Gegentor gefangen haben. Das könnte vielleicht für ein 0-0 Ergebnis sprechen. Wie glücklich wärst du damit, Tim?
Unglücklich. Ja, Heimspiele müssen schon gewonnen werden, so viel ist klar. Aber ja, gucken wir mal, was ich gleich tippe.
Da spricht eher das BVB-Herz aus dir, ich merke es schon. Unentschieden würde generell zum Trend der beiden Teams passen. Gab ja bisher erst 2 Duelle letzte Saison, aber beide ohne Sieger. Das Heimspiel, das Hinspiel letzte Saison 2-2, das Rückspiel ging 0-0 aus. Dann wäre Heidenheim ja zumindest vorerst weiter an der Spitze. Aber die Dortmunder auch Freitagabend zu Hause immer besonders stark. Also da schon seit 20 Jahren nicht mehr verloren, sehr viele Spiele gewonnen. Ich glaube, einen Punktschnitt von 2,6 haben sie am Freitagabend. Da läuft's richtig. Wie sieht's denn aus beim BVB vor diesem Duell?
Ja, personell ist klar, dass Nico Schlotterbeck aussetzen muss mit der gelb-roten Karte, die er vorletzte Woche in Bremen gesehen hat. Und fraglich ist noch Jan Couto. Der hat die ersten Spiele schon verpasst, sollte wohl nicht reichen. Auch Kjell Wetjen, das Talent ist angeschlagen. Der wäre aber im Normalfall ja eh noch nicht so richtig Thema für den Kader gewesen oder wenn dann nur als Ergänzung. Und interessant ist, dass es bei Serhou Guirassy jetzt zum ersten Mal für einen Platz im Kader reichen sollte. Vielleicht sogar für Startelf, aber ich glaube, das wird man noch nicht wagen. Ich denke, der wird erstmal auf der Bank sitzen und dann, ja, möglichst seine ersten Minuten bekommen. Man sieht in der Defensive schon, dass man jetzt einen kleinen Kader hat beim BVB, denn wenn Schlotterbeck und Couto beide fehlen, dann ist jetzt hinten die Formation eigentlich recht klar. Dann muss Benze Baini reinkommen, da es sonst keine anderen Optionen da gibt, außer junge Talente. Das werden viele BVB-Fans nicht unbedingt gerne hören. Ich beim ersten Spiel war ich da gegen Frankfurt und habe mitbekommen, wie auf die Einwechslung von Benze Baini reagiert wurde. Das war sehr, sehr leise. Also nicht wirklich gepfiffen, aber sein Name wurde von vielen Leuten gar nicht gerufen. Am Ende hat er dann aber eine schöne Aktion gehabt, die Grätsche kurz vor Schluss, mit der hat er das 2-0 eingeleitet. Eine wichtige Aktion hätte, das ist sowas, wo die Saison in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Wenn er da zu spät kommt und einen Elfer verursacht, dann ist eigentlich durch das Thema Benze Baini. So hat er vielleicht jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Jetzt wird er wahrscheinlich die Chance haben, sich von Beginn an zu beweisen. Ansonsten beim BVB die typischen umkämpften Positionen im Moment auf links offensiv, Beino Gittens oder Donny Mahlen, und im Sturmzentrum Bayer oder Adeyemi. Das wird sich dann jetzt, wenn Guirassy auch voll fit ist, dann auch nochmal, ja, noch weiter verschärfen, dieser Offensivkampf um die Positionen. Das muss man halt abwarten, wer da spielt. Der Rest ist eigentlich im Wesentlichen klar.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das in Dortmund ändert mit Guirassy, weil der eigentliche Plan der Vorbereitung war ja eigentlich eine Doppelspitze, ne? Einen kräftigen Stürmer und daneben einen schnellen. Und da hatte ich jetzt überlegt, vielleicht wäre die Schlotterbeck-Sperre auch ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal Emre Can in die Abwehr zu ziehen, in die Dreierkette, und dann mit Doppelspitze stattdessen anzutreten und dann Sabitzer auf die Doppel-6 zurück, so wie man es vielleicht getestet hat. Siehst du das realistisch oder glaubst du, da spielt safe Benze Baini?
Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Es ist natürlich dann wieder ein etwas offensiv ausgerichtetes zentrales Mittelfeld. Ich war da sowieso überrascht, dass man jetzt auch Özcan abgegeben und dann niemanden geholt hat. Dann ist Can eigentlich ja so der einzige richtige Abräumertyp, weil Sabitzer groß, das ist ja schon eher ein bisschen Leute, die nach vorne denken, wenn die beide zusammen das Zentrum bilden. Schon ein bisschen risikoreicher aus meiner Sicht. Aber irgendwann probieren muss man es sowieso, weil Emre Can wird ja auch nicht die ganze Saison jedes Spiel machen. Ich kann das auch noch nicht ganz vorhersehen. Ich finde das taktisch, habe ich das Gefühl, Şahin ist auch noch nicht ganz da angekommen, wo er dann am Ende landen wird. Das ist für mich noch ein bisschen schwer vorherzusagen, was da noch seine Pläne sind. Ja, das wäre meine Einschätzung.
Dann gehen wir gerne weiter zum FCH.
Ja, da fehlen nur die Ergänzungsspieler, Nihus und Keller. Ansonsten alle Mann fit und ja, die Heidenheimer haben natürlich auch den Vorteil, dass sie 2 Wochen lang sich quasi komplett mit der ganzen Mannschaft vorbereiten konnten, während beim BVB die Hälfte des Teams auf Länderspielreise war, war Heidenheim zusammen und ja, erstmals Tabellenführer. Das ist also tatsächlich ein Spiel, was dann mal Spitzenspiel genannt werden darf. Ausgangslage für den FCH auch ziemlich gut, eben durch diese Vorbereitungszeit mit der ganzen Mannschaft. Einzige Form von Unruhe, die man im Moment in Heidenheim kennt, wenn man es denn so nennen will, ist der Hype um Paul Wanner. Der nervt auch den Trainer Frank Schmidt schon ein bisschen, weil jetzt ganz viel über ihn geredet wird durch seine vielen Scorer in den ersten Pflichtspielen. Frage ist jetzt also, wie geht Paul Wanner damit um? Ich glaube ganz gut. Ich habe das Gefühl, das ist jemand, der gute Nerven hat, da er auch schon die Elfmeter schießt und das recht souverän. Das ist ein Junge, der, glaube ich, viel Selbstbewusstsein hat. Spricht jetzt deshalb für mich auch erstmal nichts dagegen, dass Heidenheim gegen Dortmund genau mit der gleichen Mannschaft antritt wie zuletzt, wenn denn alle dazu bereit sind. Ja, da ist also auch Kontinuität drin. Heidenheim im Moment ja in einem Lauf. Das wird eine spannende Konstellation. Was die Empfehlungen angeht, muss ich dann auch sagen, beim BVB habe ich drüber geguckt, sind mir im Moment auch alle zu teuer, als dass ich jetzt sagen würde, da muss ich einen herausheben. Ist schwer zu sagen, wen ich da jetzt im Moment verpflichten würde. Da würde ich eher bei Heidenheim Leute rauspicken können. Beck finde ich für 4 Millionen ganz spannend. Der hat ein starkes Spiel gegen Augsburg gemacht, seinen Platz erstmal im Team gefestigt. Dennett Maloney, bisher zwar erst 4 Punkte geholt, für 1,9 Millionen im Moment günstig zu haben, wenngleich die Konkurrenz natürlich auch größer geworden ist in der Zentrale. Kerber, jetzt auch noch Dorsch. Muss man schauen, ob er sich auf Dauer behauptet. Aber Heidenheim, eben haben wir auch gerade schon bei den Stürmern drüber gesprochen, die sind zwar, obwohl sie so gut gestartet sind und Tabellenführer sind, ist das ein günstiger Kader. Da bekommt ihr viele Spieler für vergleichsweise kleines Geld. Aber man hat den Eindruck, die holen trotzdem ihre Punkte auch in dieser Saison. Ja, und mein Tipp, da habe ich schon ein bisschen angedeutet. Letzte Saison hat Heidenheim ja schon 2-mal gegen Dortmund unentschieden geholt. Jetzt eben durch diese Ausgangslage, dass man am Freitagabend spielen muss, aber der Großteil der Mannschaft erst spät wieder zusammengekommen ist und bisher auch noch nicht alles rund lief beim BVB. In Heidenheim hingegen schon, sage ich auch, dieses Spiel endet unentschieden, 1-1.
Und in einem halben Jahr tippst du dann hoffentlich auf ein 3-3, um alles perfekt zu machen.
Damit wir alles mal dabei haben, ja.
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen positiver für deine Dortmunder. Ich glaube, die Heidenheimer, da wird sich schon auch zeigen, dass das schon auch ein bisschen mit den Gegnern zu tun hatte, wie der Saisonstart jetzt lief. Und man kriegt vielleicht das ein oder andere Problem. Und ich glaube, die Dortmunder werden es am Ende reißen. Spätes Gerassi-Tor oder so wäre doch zu Hause Freitagabend eigentlich ein perfekter Einstand. Tipp auf ein 2-1 für die Heidenheimer. Also Spielverlauf wahrscheinlich ähnlich wie du, aber dann so ein später Lucky Punch nochmal hinten raus.
Würde ich absolut unterschreiben. Würde ich gern so sehen. Spätes Gerassi-Tor bin ich dabei.
Okay, gehen wir zum nächsten Spiel. Da kommen wir zu meinem Lieblingsteam. Der Eintracht, die spielt in Wolfsburg.
Eines deiner Lieblingsteams.
Ja, man muss ja schon sagen, Frankfurt ist ja schon bei mir die Nummer 1 immer. Freiburg steht da nachrangig dahinter, aber ja. Wölfe gegen Adler ist das Duell Konter gegen Standardexperten. Frankfurts 2 Kontertore und Wolfsburgs 3 Standardtore sind jeweils die Ligaspitze. Außerdem die Eintracht richtig jung unterwegs. Die jüngste Mannschaft der Bundesliga, im Schnitt sind die eingesetzten Spieler nur 24,8 Jahre alt. Die Truppe hat sich jetzt vorgenommen, die in Anführungszeichen alten Wölfe endlich zu schlagen. Seit 6 Partien gab es keinen Frankfurter Sieg mehr. Wolfsburg hat 3-mal gewonnen bei 3 Remis. Bei den Wölfen fehlt Lovro Majer mit seinem Bänderriss, Bialek, Paredes, Rogerio und wahrscheinlich auch Mehle noch raus, der jetzt wieder ins Training eingestiegen ist, aber fürs Wochenende dürfte es wahrscheinlich nicht reichen. Lukas Metscher hat im Testspiel sein Comeback gegeben. Da war die Aussage, er braucht noch 1-2 Wochen. Also wahrscheinlich, vielleicht sitzt er auf der Bank, das wissen wir nicht, aber Startelf dürfte da auf keinen Fall aktuell ein Thema sein. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Standards tun es aktuell für die Wölfe. Abseits davon ist das Spiel noch lange nicht auf Top-Niveau, besonders defensiv, immer wieder Lücken, aber aktuell auch viele Ausfälle und Notbesetzungen hinten drin. Also ein Kaminski links, Fischer rechts war bestimmt nicht eingeplant, auch wenn er sich gut macht. Wenn die Neuzugänge da in Form kommen und die verletzten Außenverteidiger zurückkehren, dürfte es hier besser werden. Aktuell bleibt es aber bei der Besetzung aus dem Bayern- und Kiel-Spiel. Die Innenverteidiger haben auch eine Startelf-Garantie von Ralf Hasenhüttl bekommen. Da wird Konstantinos Koulirakis noch kein Kandidat sein und auch Wavro noch nicht in die Startelf rücken. Das bedeutet aber auch, defensive Wackler sind weiterhin zu erwarten. Es würde sich aber lohnen, in Richtung der Offensivspieler zu schauen, die da aktuell starten dürfen. Bei der Eintracht fehlt nur Højlund mit seinem Mittelfußbruch sicher. Dann gab es zwei Themen aus den Länderspielen. Marmoush ist mit Knieproblemen von der ägyptischen Nationalmannschaft abgereist. Da hieß es jetzt aber, dass die Befunde bisher positiv sind und man erwartet, dass er am Wochenende spielt. Ugo Larsson ist auch von der schwedischen Nationalmannschaft abgereist, offiziell mit muskulären Problemen. Inoffiziell war es wohl auch ein bisschen eine Auseinandersetzung mit dem Coach. Da hatte die Eintracht auch klar kommuniziert, da ist alles fit, man wird ihn nochmal untersuchen, aber man hat nichts festgestellt und im Mannschaftstraining war er am Dienstag auch schon wieder voll dabei. Ein bisschen wackeln tut auch noch Erik Junior Gina Bimbe, der ein Wechselkandidat immer noch ist. Es gibt ja noch Transferfenster, die offen sind. Die Türkei zum Beispiel, Galatasaray soll laut Medienberichten interessiert sein. Da würde am Freitag das Transferfenster schließen. Das heißt, bis der Spieltag losgeht, wissen wir da höchstwahrscheinlich schon Bescheid. Nach dem lange eigentlich guten Duell mit dem BVB im ersten Spieltag folgte am zweiten Spieltag dann der erwartet deutliche Sieg gegen die TSG Hoffenheim, wo man das deutlich stärkere Team war. Die Eintracht ist eigentlich in guter Form aktuell. Das Sturmduo funktioniert, wenn davon ausgeht, dass Marmoush fit ist. Arthur Theater hat sich sehr stark in der Defensive eingefunden und die stabilisiert. Spannend wird sein, wie Dahoud vielleicht eine Rolle im System findet. Vermutlich erstmal als Ersatzspieler, aber Dahoud als Spielmacher, als Kreativspieler, immer jemand, der je nach Gegner auch in die Startelf rücken könnte, gerade wenn Dino Topmöller da erwartet, vielleicht mehr Spielzeit zu bekommen. Bei den Spielempfehlungen schaue ich vor allem ins Wolfsburger Tor. Kamil Grabara ist zwar teuer mit 4,3 Millionen, aber er hat schon 15 Punkte geholt an zwei Spieltagen. Der erweist sich als richtig starker Rückhalt. Durch diese wackelige Defensive bekommt er sehr viele Schüsse aufs Tor und kann sich da ordentlich beweisen. Ist ein Risiko, aber auch eine Chance. Im Sturm, habe ich gerade schon gesagt, lohnt sich ein Blick. Thiago Tomás, 3,83 Millionen, hat 6 Punkte geholt, hat sich da überraschend durchgesetzt mit Wimmer in der Spitze und er spielt meistens links davon, punktet sehr gut. Das könnte sich für euch lohnen. Bei der Eintracht eigentlich alle echt teuer momentan, da ist der Hype groß, aber Tuta immer noch eine Empfehlung. 4,08 Millionen kostet, er hat 7 Punkte geholt und aktuell schaut es noch danach aus, als würde er weiterhin in der Stammformation bleiben. Das war ja so ein bisschen, wir haben eine Viererkette gesehen mit Theater links, wir haben eine Dreierkette gesehen mit beiden, da hat ein Kunku links gespielt. Solange Tuta noch zur Startelf gehört, und da hat er jetzt zuletzt keinen Grund geliefert, warum er das nicht sollte, dürfte er sehr, sehr gut punkten und ist dann auch eine Empfehlung für Comunio. Beim Ergebnis bin ich mir so ein bisschen unsicher, weil die Wölfe offensiv ja schon immer ihre Standardgefahr haben. Die Eintracht ist auch sehr anfällig für Standards. Das heißt, da ist quasi das Standardtor vorprogrammiert. Wenn ihr Maximilian Arnold habt, freut euch auf Punkte vom Standard. Aber ich glaube, die Defensive der Wölfe ist zu wackelig. Ich tippe auf einen 2-1 Auswärtssieg für meine Eintracht.
Ja, meine Tendenz geht auch da zu einem Unentschieden. Ich sag ein 2-2 voraus.
Also haben wir viele Punkteteilungen bisher bei dir. Wie sieht es denn gleich beim nächsten Spiel aus? Da haben wir Leipzig gegen Union. Leipzig, die letzten beiden Duelle gewonnen, beide zu null. Davor Union 5-mal erfolgreich gewesen. Also lange kein Unentschieden mehr gegeben. Würde vielleicht zeigen, dass da mal wieder eins als nötig wäre quasi. Da deutet sich auch so ein bisschen so ein Machtwechsel im Osten an. Union lange, trotz der Leipziger besseren Saisonzeit, wobei Union da ja auch jetzt in die Champions League gekommen ist vor anderthalb Saisons, aber generell Leipzig eher die erfolgreichere Mannschaft, aber im direkten Duell war Union lange stärker. Jetzt zuletzt, gerade letzte Saison halt, wo Union geschwächelt hat, hat Leipzig sich so ein bisschen nach vorne geschoben. Dafür sorgen soll Luis Openda natürlich, der absolut on fire ist bisher. 2 Tore gemacht, plus 1,6 Abschlusseffizienz. Das heißt, aus 0,4 Expected Goals diese 2 Tore erzielt. Damit hat er die beste Abschlusseffizienz der Bundesliga. Der Hauptstadtklub wiederum ist sehr gefährlich aus der Distanz. Beide Saisontore waren Fernschüsse. Einmal durch Benesch und einmal durch Hollerbach. 2 Weitschusstore sind ebenfalls Liga-Bestwert. Und was sagt das Personal und wie sieht es denn aus bei dem Spiel, Tim?
Ja, auf Leipziger Seite muss wahrscheinlich Willi Orban noch ein Spielsperre absitzen, falls der DFB nicht doch noch überraschenderweise Gnade hat. Sie haben ja nochmal gegen die Sperre Protest eingelegt, nachdem es in der ersten Instanz da eine negative Nachricht für sie gab. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt auf den letzten Drücker dann doch gesagt wird, okay, der darf wieder mitspielen, aber warten wir es mal ab. Auch Uedraogo und Schlager sind noch nicht wieder fit und gesperrt ist zudem auch Marco Rose, denn der ist ja gegen Leverkusen auf die Tribüne geschickt worden mit der roten Karte, gelb-roten Karte. Leicht fraglich noch Haidara, der hatte eine Gehirnerschütterung sich im Leverkusen-Spiel zugezogen. Da müssen wir nochmal die PK abwarten, wie denn da der Stand bei ihm ist. Sah aber, glaube ich, eher danach aus, dass er wieder dabei sein könnte. Ja, Leipzig hat die Serie von Leverkusen beendet. Es wurde auch ein bisschen Zeit, finde ich, dass das endlich mal dieses ewig lange, immer wieder doch noch in letzter Minute das Entscheidende, den Ausgleich zu machen, dann auch mal ein Ende hatte. Für Leipzig also ein perfekter Saisonstart, mit zumindest rein punktemäßig. Trotzdem spielt jetzt am Wochenende nicht zwingend die gleiche Elf wie letzte Woche, denn es gab da den Systemwechsel auf eine Dreierkette. Zu Hause gegen Union würde ich denken, dass es dann doch eher wieder auf das bekannte System mit Viererkette geht. Dann müsste am ehesten Bichiabu raus, hat ein ordentliches Debüt gegeben, zum allerersten Mal in der Startelf, dann auch noch gegen Leverkusen, hat er dafür dann ganz ordentlich gemacht. Ja, wenn es etwas offensiver wieder sein soll, wäre vielleicht endlich der erste Startelf-Einsatz für Antonio Nusa drin, denn bei jeder Einwechslung hat er ja Einfluss genommen durch Tor oder Vorlage. Ist manchmal ja auch ein Fluch für einen Spieler, wenn das der Trainer sieht, dann sagt man auch, ja, dann kann ich ja weiterhin super reinbringen und dann leistet er immer noch was, aber ja, ich denke, verdient hätte er es langsam. Sollte Haidara dann ausfallen, müsste im Zentrum entweder Seiwald rein oder der Neuzugang Vermehren mit dem ersten Startelf-Einsatz auch möglich. Gerd Rüdiger, wahrscheinlich noch Ersatz hinten rechts hinter Henrichs, aber irgendwann dann auf jeden Fall auch die Nummer 1 für diese Position. Wie weit er da schon ist, müssen wir dann abwarten. So ungefähr würde ich Leipzig sehen.
Ja, bist du dir sicher, dass er da unbedingt sofort reinkommt? Also ich hatte eigentlich das Gefühl, Henrichs wäre da schon eher der Kandidat, glaube ich. Und Gerd Rüdiger ja auch viel Innenverteidiger gespielt in den Niederlanden.
Ja. Wie gesagt, also ob dass er sofort reinkommt, sehe ich nicht. Aber ich hätte schon, ist ja jemand, den sie auch schon seit letztes Jahr schon gern holen wollten. Ich denke, dass er nach einer Anlaufzeit dann auch spielen wird. Klar, er kann auch innen spielen. Da ist halt, ja, also Leipzig wird natürlich auch rotieren, aber im Normalfall, wenn Orban und Castello Junior, Castello Luqueba da beide fit sind, dann ist das eigentlich erstmal das erste Duo, würde ich auch einschätzen. Ich glaube nicht, dass er jetzt die jetzt zwangsweise verdrängt. Ich glaube, da hätte es Gerd Rüdiger auf rechts einfacher, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, wäre meine Einschätzung. Ja. Bei Union, da fehlt Juranovic mit der Sprunggelenksverletzung wahrscheinlich bis Jahresende. Also für ihn eine Hiobsbotschaft. Ansonsten Yannick Stein auch noch nicht bereit. Kevin Volland trainiert immerhin schon wieder mit dem Ball, aber auch noch nicht ganz bereit, wieder dabei zu sein. Renault, der Torwart, ist zurück auf dem Trainingsplatz und der ist bereit für dieses Spiel. Bei Union ist zwar noch nicht alles Gold, was glänzt, aber wirken auf jeden Fall schon stabiler als letzte Saison. 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen. Das ist erstmal was, wobei man nicht meckern kann. Nach dem 1:0 gegen St. Pauli sollte auch der Großteil der Startelf dann erneut beginnen dürfen. Möglich ist natürlich, dass Trimmel wieder reinkommt auf der rechten Seite anstelle von Haberer. Auch die Position von Vertessen ist am ehesten unsicher. Ersten Spieltag hat dort Schäfer gespielt. Benes hat man noch, Skarke hat man noch, Jeong hat man noch. Also dafür im offensiven Mittelfeld ist Union für ein Team, das jetzt nicht international spielt, schon sehr breit aufgestellt. Dafür die Sturmspitze recht schwach. Da fehlt zu Jordan jetzt irgendwie noch eine richtig gute Alternative. Ja, mal schauen, wie sie sich da in Zukunft aufstellen. Am Wochenende kann ich es da schwer vorhersagen, wie dann die Offensive aussehen wird. Was die Empfehlungen angeht, ich glaube schon, dass der Wert von Bichiabu noch ein bisschen steigen könnte. Im Moment 3 Millionen. Sollte er erstmal in der Startelf bleiben nach seinem Debüt, dann könnte sich der Trend fortsetzen. Wenn nicht, dann geht es vielleicht doch schnell in die andere Richtung. Vermehren finde ich auch einen spannenden Spieler für 6,4. Das ist einer, den ich auf Dauer irgendwann schon öfter in der Startelf neben Haidara sehen würde. Kampel ist ja nicht mehr der Jüngste und Seiwald hat bisher einfach nie so richtig überzeugt, dass der sich da durchsetzt, sehe ich jetzt nicht. Deswegen Vermehren jemand, den ich da spannend finde. Bei Union halte ich als Dortmunder natürlich viel von Tom Rothe. Gutes Debüt gegeben vorletzte Woche. Er kostet 3,4 Millionen im Moment, hat ein großes Potenzial, macht auch viel nach vorne über die linke Seite, also Torbeteiligung über Flanken oder auch mal selbst Abschluss. Das ist auf jeden Fall drin bei ihm. Und ja, Volland. Der macht Fortschritte, braucht aber noch etwas, aber so wenig wie bisher Jordan im Angriff zeigt, könnte Volland da im Laufe der Saison noch wichtig werden und auch gerade seinen Marktwert steigern, im Moment für 2,1 Millionen zu haben. Und in diesem Spiel tippe ich mal kein Unentschieden, denn ich glaube, das wird Leipzig gewinnen mit 2:0.
Ja, da sind wir uns das erste Mal einig. Kaum gehst du vom Unentschieden weg, haben wir wieder die gleiche Meinung. Ja, ich glaube auch, das dürfte am Ende doch an Leipzig gehen. Ich tippe sogar ein bisschen deutlicher. Ich glaube, es wird sogar ein 3-0 werden. Schauen wir auf das nächste Spiel. Dann spielen die TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen. Die lange Unbesiegt-Serie, du hast es gerade schon angesprochen, Tim, ist jetzt endlich gebrochen. 35 Bundesligaspiele über 12 Monate nach der letzten Niederlage hat jetzt Leverkusen gegen Leipzig verloren. Die Frage ist, kann Xabi Alonso da jetzt eine neue Siegesserie starten oder geht es jetzt halt doch mal wieder so ein bisschen in den, in Anführungszeichen, normalen Rhythmus, dass man halt ein paar Spiele gewinnt, dann mal wieder eins verliert, so wie es ja selbst bei den Bayern ist, die lange dominant waren. Da waren auch immer mal wieder Niederlagen drin. Gab es selten so richtig lange, super lange Siegesserie. Verhindern will das vor allem André Kramaric. Hoffenheims Torjäger ist in so starker Form wie sonst niemand. Seit Anfang April schoss der Kroate 11 Tore und steht an der Spitze aller Torjäger der Bundesliga mit 4 Saisontoren aktuell ebenfalls doppelt so gut wie alle anderen in der laufenden Bundesliga-Saison mit seinem Dreierpack. Vor allem die Leverkusener Defensive wackelt vor allem diese Saison. 24 Gegentore nur die ganze letzte Saison gehabt. Nie mehr als 2 pro Spiel und auch das nur 6-mal gehabt. Jetzt waren es schon einmal doppelt und einmal dreifach Gegentore. Also da das klare Problem aktuell bei den Leverkusenern. Offensiv läuft es ja an sich eigentlich ganz gut. Bei der TSG fehlt relativ neu. Grischa Prömel hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Also höchstwahrscheinlich oder zumindest annähernd Saison aus hier. Das ist richtig bitter. In der Schaltzentrale war da ja gesetzt. Finde Ole Becker mit Meniskus noch nicht dabei. Ozan Kabak hat ebenfalls noch mit seinem Kreuzbandriss zu kämpfen. Jurasek mit seinem Unterarmbruch und auch Bebu ist noch nicht wieder fit. Fraglich gibt's verletzungsbedingt niemanden, aber Attila Salay und Diade Samaseku sollen auch noch Wechselkandidaten sein. Also da könnte auch noch passieren, dass sie diese Woche noch die Hoffenheimer verlassen. Nach einem schwierigen Saisonstart gegen die Kieler, auch wenn man es am Ende gewonnen hat, folgte wirklich ein katastrophales Spiel gegen Frankfurt. Also da lief bei der TSG wenig zusammen, gerade defensiv, alles löchrig und wirklich schwierig, so wie es halt personell auch irgendwie zu erwarten war. Jetzt haben sie ja 2-mal nachgelegt noch, Hranak aber in der Länderspielpause auch unterwegs gewesen. Da ist halt die Frage, er wird personell höchstwahrscheinlich in die Stammelf rücken. Ich erwarte für Akpoguma, könnte aber auch für Drexler reinkommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es wird, ob man da dann irgendwie besser wird. Aber zumindest von Sachen Abstimmung dürfte es wahrscheinlich noch 1-2 Wochen dauern, bis da die Defensive richtig gut ist. Dass jetzt ausgerechnet Leverkusen wartet, ist gefährlich für Hoffenheims Hintermannschaft. Bei der Werkself fehlt niemand sicher. Da könnten alle fit werden. Selbst Palacios ist wieder im Training. Da ist die Frage, ob er schon einsatzbereit ist. Startelf wahrscheinlich nicht. Jeremy Frimpong ist aus privaten Gründen von der Nationalelf abgereist. Da weiß man auch nicht, man weiß nicht, was es ist. Und entsprechend besteht natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass es was ist, was anhält und ans Wochenende noch rangeht. Aber wahrscheinlich nicht. Also höchstwahrscheinlich ist er auch einsatzbereit. Leverkusen wurde jetzt mal wieder besiegt, aber das Gerüst ist immer noch da. Also man hat ein starkes Team, man hat sich personell sogar verbessert diesen Sommer. Defensiv hat jetzt Jonathan Tah auch gestern gegen die Niederlande wieder so ein bisschen sich anfällig gezeigt. Ging zur Halbzeit schon raus, weil er mit Brian Brobbey seine Probleme hatte. Möglicherweise kann es hier sein, dass Mukiele dann dadurch ein bisschen schneller als erwartet zum Stammplatz kommt. Vielleicht rückt Tabsoba in die Zentrale ein, also da könnte er ja sehr gut spielen mit Mukiele rechts. Vielleicht rückt Tabsoba auch auf links und den Kapiemus raus, weil er auch nicht ganz so stabil gestanden hat. Auch Tabsoba könnte rausgehen, hatte ein bisschen Probleme die letzten Spiele, auch wenn ich glaube, dass er als Spielaufbauspieler zu wichtig ist. Letzte Saison die beste Phase hatte man vor allem dann, als man halb rechts jemanden hat, der auch Rechtsverteidiger spielen kann mit Kosunu oder Stanisic und links Tabsoba den Spielaufbau gemacht hat. Vielleicht geht man da jetzt nach der Niederlage auch wieder hin, möchte da so ein bisschen dadurch die Stabilität wiederfinden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Robert Andrich in die Abwehrkette rückt. Der hat ein richtig gutes Länderspiel gemacht, würde ich behaupten. Und da wird es in der Zentrale schwer, weil Garcia und Chaka wirklich sehr, sehr gut waren zuletzt. Auch Palacios jetzt halt wieder in den Konkurrenzkampf mit dazu. Ich glaube, Andrich wird da eher seine Spielzeit über die Abwehrkette bekommen. Und da könnte ich mir vorstellen, nach den Einsätzen von Tah zuletzt, dass Andrich da nochmal reinrückt und Tah auch mit diesem Wechselthema und jetzt soll er nochmal bekundigt haben, dass er nicht verlängern möchte. Vielleicht tut ihm da auch mal eine Woche Pause gut. Dann wartet unter der Woche, ist ja auch schon wieder Champions League, darf man auch nicht vergessen. Wo dann höchstwahrscheinlich nicht Garcia Chaka im Zentrum spielen wird, sondern eher Andrich. Also auch da im Hinblick auf die Champions League wahrscheinlich 1-2 Positionen, wo man ein bisschen rotieren kann. Letzte Saison hat Alonso ja extrem viel zwischen den Spielen rotiert, also in der Europa League die B11 in Anführungszeichen spielen lassen. Das ist hier nicht zu erwarten, weil Champions League ja schon nochmal ein anderes Kaliber ist. Also da würde ich schon davon ausgehen, dass man versucht, auch in der Champions League mit der besten Elf anzutreten. Und dann ist vielleicht eher die Bundesliga der Wettbewerb, wo man so ein bisschen rotiert und ein bisschen 1-2 Spieler aus der B11 einbaut, um ein bisschen Fitness zu sparen. Bei den Spielerempfehlungen, ich habe es gerade schon gesagt, Mukiele erwarte ich in der Startelf. 6,62 Millionen, bisher noch nicht gespielt, aber entsprechend eine meiner Spielerempfehlungen. Bei der TSG empfiehlt es sich vor allem, die Prömel-Ersatzspieler anzuschauen. Also kurzfristig dürfte das jetzt Dennis Geiger sein. Gerade gegen Leverkusen würde es mich nicht überraschen, wenn man da mit Geiger und Krilic auf zwei defensivere Spieler im Zentrum setzt. Mittelfristig würde ich aber dann eher so ein bisschen schauen, welche Youngster vielleicht auf die Achterrolle passen, da eher den Prömel ersetzen können. Tom Bischoff, 1,55 Millionen, Florian Micheler, 410.000, das sind so die Kandidaten. Ich bin mal gespannt, ob es bleibt, wie es aktuell ist. Könnte mir vorstellen, vielleicht geht man auch dahin, dass man sagt, okay, wir ziehen Stach wieder vor, der die Achterrolle spielen kann. Grilic geht in die Abwehrkette. Da wäre dann eher das Stammpersonal gesetzt mit anderer Rollenverteilung. Das ist schwierig zu sehen, aber ich glaube, gerade Tom Bischoff ist jemand, der da durchaus auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder in die Startelf gestoßen ist und auch jetzt wieder ein Kandidat sein. Beim Spiel glaube ich, dass es sehr deutlich wird. Also ich glaube, die Hoffenheimer haben noch Probleme. Da waren jetzt einige weg. Die Verletzung von Prömel, die Defensive, die nicht stabil steht. Und Leverkusen muss sich jetzt auch beweisen, ne? Also die wollen defensiv die Stabilität halten. Die wollen offensiv wieder ein Feuerwerk abfackeln. Ich glaube, das wird deutlich. Ich tippe auf einen 4-0 Auswärtssieg für die Leverkusen.
Ja, bei der Tendenz sind wir uns wieder einig. Ich sage auch, Leverkusen gewinnt. Ich glaube, ein bisschen weniger deutlich. Ich sage 3-1 für die Werkself.
Ja, aber 3-1 ist immer noch gut deutlich. Schauen wir aufs nächste Spiel am Samstagnachmittag. Haben wir die Gladbacher gegen die Stuttgarter. Auch da so ein bisschen die gefallenen Helden beim VfB, die jetzt zuletzt noch nicht so gut funktioniert haben. Platz 4 gegen 5, zumindest in der ewigen Tabelle. Da stehen beide in den Top 5, historisch, also beides Urgesteine der Liga. Aber die Stuttgarter nur einen Zähler geholt jetzt an den ersten zwei Spieltagen. Eine Niederlage zum Auftakt, dann dieses bittere späte 3-3 gegen Mainz. Seit dem Wiederaufstieg 2020 kein einziges Mal so schlecht gestartet. Zuletzt war man 2018-19 schlechter. Da hat man 2-0-Runden zum Start hingelegt und ist am Ende abgestiegen. Also kein gutes Omen zumindest, aber ein Punkt ist auch mehr als null. Also man muss nicht davon ausgehen, dass man auch wieder absteigt. Die Fohlen wiederum überraschend vor dem VfB, weil man einen Sieg am zweiten Spieltag eingefahren hat, nach 146 Tagen, also fast ein halbes Jahr, dass man sieglos war, hat man mal wieder 3 Punkte geholt. Da geht's jetzt so ein bisschen bergauf. Ist es denn zu erwarten, dass das so weitergeht, Tim?
Ja, warten wir mal ab. Ich habe da ein gutes Gefühl. Aber reden wir erstmal über die Ausfälle. Also bei Gladbach sind das Olschowski und Borges Sanchez. Robin Hack ist dafür wieder eine Option. Hat im Testspiel der U23 auch direkt seine Torgefahr wieder unter Beweis gestellt. 3 Tore gemacht, 1 vorbereitet. Dass er wieder da ist, ist gut für Gladbach. Generell die Borussia ganz gut in die Saison reingekommen. Zum Start schon nah dran gewesen an einem Remis gegen Leverkusen. Da war aber dann doch nochmal das späte Glück noch dabei bei Bayer 04. In Bochum gab es dann einen souveränen 2-0-Erfolg. Dementsprechend kann sich Gladbach erstmal damit zufrieden zeigen, auch wie sie ihm die Entscheidung, die sie im Sommer getroffen haben. Stöger und Kleindienst sind gute Verpflichtungen. Auch Sander, also insgesamt ein gut aufgestellter Kader im Moment. Es gibt da ja jetzt auch nur eine Position, die wirklich umkämpft ist. Oder ja, das stimmt nicht ganz. Dadurch die Rückkehr von Hack sind es jetzt eigentlich 2 Positionen. Die eine ist die neben Weigl in der Zentrale. Da begann am ersten Spieltag Rocco Reitz und dann zuletzt Philipp Sander. Mal schauen, wer jetzt ran darf. Und Hack wird dann natürlich Druck ausüben. Ich denke, dass er noch einmal Joker sein wird. Aber Player muss da schon am ersten zittern jetzt auf links außen um seine Position. Ja, auf Stuttgarter Seite. Da fehlen Sergio, Natai und Aldakil. Fraglich ist noch Ruo zurück im Teamtraining, wahrscheinlich noch nicht fit genug, um zu beginnen. Und auch El Bilal Touré ist nach 10 Entzündungen wieder im Training mit dabei. Du hast schon gesagt, nach der Fabelsaison letztes Jahr kommt Stuttgart jetzt gerade nur schleppend in der neuen Spielzeit an. Jeweils 3 Gegentore auch an den ersten beiden Spieltagen, gerade die Abwehr. noch nicht ganz auf der Höhe. Ein paar Änderungen sind daher durchaus möglich. Ich denke schon, dass Wagnermann jetzt Stenzel verdrängen dürfte, kam beim letzten Mal schon zur Pause rein. Im Zentrum wird wohl auch noch einmal das Talent Henry Chase beginnen dürfen oder auch müssen, weil die Alternativen fehlen. Rieder hat sich empfohlen mit einem Tor für mehr Einsätze. Er könnte auch mal starten anstelle von Mio oder Führich. Und zuletzt haben sich im Angriff Demirovic und Undav abgewechselt. Ich denke aber, dass die Doppelspitze dann da die Lösung ist, die man auch gerne wählen möchte. Das sind ja zwei Leute, die nun wirklich viel Gefahr ausstrahlen. Deswegen würde ich zu diesem System tendieren mit beiden in der Anfangself. Meine Empfehlung, Hacks Wert, der steigt gerade. Wenn auch nur ansatzweise an die Leistung der Rückrunde anknüpfen kann, dann sind auch die 7 Millionen, die er aktuell kostet, ein sehr guter Preis für ihn. Und auch Sander, der hat schon 7 Punkte für 4 Millionen, auch interessant, wenngleich eben Reitz auch ein Konkurrent ist, der immer wieder mal für ihn spielen könnte. Aber spannend finde ich ihn trotzdem. Beim VfB ist Rouault im Moment für 3,4 Millionen zu haben. Der sollte bald wieder zurück sein und erstmal in der Innenverteidigung spielen. Und ja, für 3,7 finde ich Wagnermann auf links eine sehr gute Option, denn der ist ja eigentlich auch dauerhaft dann derjenige, der da spielen sollte und nicht Stenzel. Der macht sich ja sicherlich auch Hoffnung, mal wieder in der Nationalmannschaft anzukommen. Deswegen, ja, Wagnermann würde ich investieren. Und mein Tipp ist, dass allerdings dieses Spiel auch an die Gladbacher gehen wird. Stuttgart ist noch nicht ganz so gut drin. Ich glaube, Gladbach gewinnt 2-1.
Ja, da muss ich dir jetzt das erste Mal in Richtung des Unentschiedens widersprechen. Zwar, ich bin da auch wie du noch ein bisschen zögerlich beim VfB. Dazu kommt ja jetzt auch die Champions League-Belastung, wo man so ein bisschen gucken muss, wen will man da in der Champions League eher fit haben. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht ein Stenzel jetzt eher Bundesliga, um Wagnermann für die Champions League zu haben oder so, weiß man nicht genau. Müssen wir gerade beim VfB, also bei den anderen Teams haben wir so ein bisschen die Muster vielleicht schon drin, wie sie viel rotieren. Beim VfB wissen wir noch gar nicht, was Sebastian Hoeneß macht, wenn er die hohe Belastung hat. Müssen wir mal abwarten. Ich tippe auf ein 2-2, also ähnlich wie du, aber doch eher mit Tendenz zum Unentschieden.
Ja, was die Belastung angeht, finde ich auch spannend. Ich würde jetzt fast sagen, wenn man so startet in der Saison, sollte der Fokus eher auf der Bundesliga liegen als auf einem Highlight gegen Real Madrid. Da kann man sich im Moment, glaube ich, noch nicht erlauben, die Spieler für zu schonen.
Ja, aber es ist ja dann schon auch immer so, dass man gegen gerade so Highlights in Bernabeu gegen Madrid, da möchte man dann ja eigentlich schon auch die Spieler belohnen, die es in der Vorsaison erkämpft haben. Was immer so das Thema ist, das heißt, da tendiert man dann doch zur, in Anführungszeichen, Stammelf. Also es ist ja größtenteils dann doch eher die Mannschaft, die letzte Saison auch da war. Ja, es ist immer schwierig, das zu handeln. Da bin ich gespannt, wie Hoeneß das macht.
Bin ich auch.
Schauen wir zum nächsten Spiel. Da haben wir bei beiden keine internationale Belastung mehr, beziehungsweise überhaupt nicht diese Saison. Und zwar spielt mein zweiter Verein, der SC Freiburg, gegen die Bochumer. Bochum ist Freiburgs Lieblingsgegner tatsächlich. Die letzten 5 Duelle gingen alle an die Breisgauer. Eine bessere Serie hat der SC gegen keinen anderen Club. Und auch der VfL hat gegen kein anderes Team eine so schlechte Serie. Also nicht mal gegen die Bayern oder gegen Leverkusen oder so hat man 5 Spiele jetzt zuletzt verloren. Da gab es ja sogar den ein oder anderen Sieg für die Bochumer zuletzt. Da kann man nur sagen, Freiburg-Bochum ist bisher eine einseitige Sache gewesen in der nahen Vergangenheit. Bei den Ruhrpottern generell mangelt es vor allem an Torgefahr. Ne? Bochum ist als einer von nur 2 Vereinen noch torlos, obwohl man 26 Mal auf den Kasten abgefeuert hat. Statistisch hätte man mehr als 2 Tore erzielen müssen, aber die Schüsse am Ende einfach alle nicht gut und die Torhüter dann den letzten Rest gemacht. Der neue VfL-Trainer Peter Zeidler, historisch schlecht gestartet. Mit der Niederlage im Pokal gegen Regensburg gab es jetzt 3 Niederlagen zu Beginn. Das ist in der Bochumer Profizeit seit 1971 noch nie passiert. Also es ist wirklich der schlechteste Pflichtspielstart eines Bochum-Trainers bisher. Bei den Freiburgern fehlt beim Personal Manuel Gulde immer noch mit Rücken, Michael Gregoritsch mit seinem Muskelfaserriss und Daniel Kofi Trey ist immer noch mit seiner Kreuzbandsituation so ein bisschen auf unbestimmte Zeit raus. Fraglich ist, ob Maximilian Philipp mit seinen Rückenproblemen wieder zurück ist, da habe ich bisher nichts gehört und Noah Weishaupt fehlte im Testspiel in der Länderspielpause auch noch angeschlagen. Auch da könnte es sein, dass er nicht bereit ist für das Spiel. Das Bayern-Spiel generell, der Freiburger ist extrem schwer zu bewerten. Es war eine absolute Ausnahme. Man hat sich wirklich komplett hinten reingestellt, die erste Hälfte, und dann die Tore kassiert. Und dann hat man es offensiver probiert, dann hat man auch wieder was kassiert. Aber nach Stuttgart und Bayern mit 3 Punkten dazustehen, ist für die Freiburger definitiv ein Erfolg. Im Rückblick betrachtet immer noch, aber vor allem natürlich auch vorne raus, wenn du davon ausgehst, gegen den Tabellenzweiten und Dritten 3 Punkte zu holen zum Start, ist das ja richtig, richtig gut. Ich glaube, da haben sich viele Freiburger mehr Sorgen gemacht, dass man da schlecht in die Saison kommt. Jetzt kommen ein bisschen einfachere Gegner und Schuster muss halt zeigen, dass seine Worte auch Wahrheit werden und sein Team in allen Spielphasen, wie er so häufig gesagt hat, erfolgreich sein kann und dem Gegner auch im eigenen Ballbesitz dominieren kann. Spannend wird die Abwehrsituation. Rosenfelder eigentlich richtig gut gewesen, dazu viel Tempo in die Abwehr gebracht. Ist die Frage, ob man ihn da rausnehmen will. Ginter drängt aber in die Startelf. Vielleicht geht's auf eine Dreierkette und Kübler muss runter. Vielleicht bekommt auch Philipp Lienhardt mal eine Pause, der in der Länderspielpause Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und dann aber trotzdem noch Testspiel gespielt hat, 45 Minuten, und zur österreichischen Nationalmannschaft gereist ist und da gespielt hat. Vielleicht sagt man auch, okay, hier, Philipp, kriegst du mal einen Spieltag Pause, kommst nur von der Bank oder so. Da bin ich gespannt, wie Schuster das macht. Ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass Ginter wieder spielt, wie auch immer die Situation am Ende aussieht. Ich glaube nicht, dass man sich's erlauben kann, Ginter auf die Bank zu setzen, wenn er wirklich fit ist und er hat in der Länderspielpause wieder Startelf gespielt im Test. Von daher, ich gehe davon aus, der wird da reinkommen. Bei den Bochumern fehlt immer noch Bernardo mit seiner Verletzung. Da hieß es eigentlich, er soll nach der Länderspielpause zurückkehren. Zuletzt hat man ihn aber immer noch in der Schiene gesehen. Also es scheint nicht so, als wäre er fit und wird höchstwahrscheinlich wieder ausfallen. Auch Ordaz mit seiner Schulterverletzung wohl immer noch kein Kandidat. Und natürlich Manuel Riemann mit dem laufenden Gerichtsprozess, glaube ich sogar, da aktuell kein Kandidat, ist suspendiert. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Bochums Start historisch schlecht. Jetzt müssen die ersten Punkte folgen, damit der Trainerstuhl von Zeitler nicht schon nach wenigen Spielen richtig, richtig, richtig wackelt. Freiburg und Kiel sind die nächsten Gegner. Ich würde behaupten, 3 Punkte sind mindestens Pflicht. Anvisieren sollte man vielleicht sogar eher 4, um nicht so richtig katastrophal zu starten. Ich erwarte vor allem Offensivveränderungen. Die Torgefahr ist halt wirklich das Problem. Man hat sich mit Boadu da einen richtig guten Stürmer geholt. Ich gehe davon aus, der dürfte jetzt starten. Proschinski im Testspiel nicht gut gespielt. Philipp Hofmann ein Tor gemacht im Test. Da hatte Zeitler ihm eine gute Reaktion bescheinigt. Von daher gehe ich davon aus, Boadu Hofmann wird das Duo sein, das im Sturm startet. Dazu Zeitler Daschners Saisonleistung angezweifelt bzw. bemängelt. Da erwarte ich tatsächlich auch einen Wechsel. Miyoshi, der Neuzugang, könnte da natürlich auf der 10 starten. Oder, da tendiere ich aktuell eher dazu, Dani De Witt rückt auf seine eigentlich angestammte 10er-Position und Lucia kommt vielleicht hinten rein. Er hatte am ersten Spieltag auch nicht so richtig Einfluss, aber als Führungsspieler natürlich extrem wichtig. Ist Kapitän in Bochum, ich könnte mir vorstellen, gegen die Krise setzt man da vielleicht dann doch eher auf den alten Hasen. Bei den Spielerempfehlungen schaue ich bei Freiburg vor allem auf den Japaner Litz Doan. 8,14 Millionen kostet, er hat aber 12 Punkte schon geholt. Ist teuer, aber richtig, richtig gut bisher. Dazu, ich habe schon gesagt, die Gegner werden eher leichter statt schwerer. Vielleicht kann er da noch das ein oder andere Tor einbringen. Da hat er in der Schlussphase der letzten Saison sich richtig gefährlich gezeigt. Da könnte ich mir vorstellen, der wird richtig gut punkten die nächsten Spiele. Im Zentrum hat Nicolas Höfler ein sehr gutes Testspiel gemacht. Macht da Druck auf die Startelf. Ist die Frage, inwiefern er wirklich das Potenzial hat zu starten, weil Eggestein eher die Sechserrolle gespielt hat und Eggestein ist eigentlich der Fixpunkt der Freiburger Mannschaft. Osterhage war in der Achterrolle zu Hause, das ist eher nicht so Höflers Rolle. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Ich erwarte, dass jetzt am Spieltag noch Eggestein und Osterhage spielen werden, aber Höfler natürlich jemand, der reinkommen kann, der das Spiel besser strukturieren kann, falls es da nicht läuft und vielleicht dann zumindest perspektivisch spannend für 1,88 Millionen auch jemand, der immer so zwischen 2 und 3 Punkten pro Spiel lag, wenn er gestartet ist, könnte sich auch kommuniotechnisch definitiv lohnen. Bei den Bochumern sollte man am ehesten auf günstige Spekulationen setzen, würde ich behaupten. Die Stammkräfte haben alle nicht überzeugt bisher, so richtig kamen die Punkte nirgendwo. Ich würde aktuell reinschauen bei Moritz Broni Quateng, der jetzt genesen ist, ins Training eingestiegen ist, wahrscheinlich fürs Wochenende noch kein Kandidat, aber für 450.000 tolle Spekulation. Oder Samuel Bamba, der Youngster, für 930.000 hat 2 Assists gegeben im Testspiel am Wochenende. Könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch zumindest als Joker eine Chance bekommt für den Preis. Würde ich da auch mal reingehen. Am Ende glaube ich, es wird ein schwieriges Spiel für beide Seiten. Freiburg muss das erste Mal mit Ball zeigen, was sie können. Bochum muss generell alles zeigen, was sie können. Ich glaube, am Ende wird es ein knappes 1:0 für die Freiburger.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich gehe noch ein Tor weiter. 2:0.
Da bist du ein bisschen positiver als ich.
Klein bisschen, ja. Ab Bochum sehe ich leider im Moment auch nicht. Erwarte ich nicht viel von.
Ja, gehen wir weiter zum Topspiel. Mit einem unerwarteten Kandidaten, wenn man über das Topspiel spricht, und einem sehr erwartenden Kandidaten. Und zwar spielt Holstein Kiel gegen den FC Bayern. Ja, die Störche immer noch punktlos in der Bundesliga. Die Bayern kämpfen mit voller Punktzahl jetzt aktuell um die Tabellenspitze gegen Heidenheim. Das heißt, die wollen auch ordentlich Tore machen. Da wird es keine Gnade geben. Dabei überrascht auch die Bilanz der beiden Teams. Und da hat Bayern auch noch was wieder gut zu machen. Im bisher einzigen Duell zwischen Kiel und Bayern ging das Duell nämlich an die Störche, die sich im DFB-Pokal 2020-21 im Elfmeterschießen durchgesetzt haben. Da ja einen sehr, sehr guten Lauf hatten. Generell die Kieler auch richtig heiß auf Torschüsse. An den ersten beiden Spieltagen 27 Mal abgeschlossen, die Bayern nur 25 Mal. Trotzdem die Störche bei 2-5 Treffern, die Bayern bei 5-2 Treffern. Also die Effizienz und wahrscheinlich auch die Chancenqualität da eher auf der Bayern-Seite. Bei den Störchen fehlt, ähnlich wie bei Leipzig, fehlt der Trainer Marcel Rapp. Der hat rot gesehen, weil er die gegnerische Coaching-Zone zum Ende des Spiels betreten hat. Das ist nicht erlaubt. Der wird fehlen und auch Colin Kleine-Bekel, der Innenverteidiger, ist mit seinem Kreuzbandriss immer noch raus. Fraglich zudem Andu Kilati mit muskulären Problemen, was sehr schade ist, weil ich eigentlich dachte, der könnte vielleicht ein Stammkandidat oder ein Startelfkandidat gegen die Bayern sein, hat ein richtig gutes Spieljahr gemacht, bevor er sich da die Gelb-Rot-Sperre eingesammelt hat gegen Hoffenheim. Schade, dass er jetzt die Vorbereitung so ein bisschen verpasst. Vielleicht ist er zum Spiel fit. Das könnte spannend werden. Habe ich jetzt deshalb nicht als Spielerempfehlung, aber das ist jemand, wo man tendenziell in Zukunft vielleicht reinschauen kann. Also wenn er vielleicht am Montag bei euch auf den Markt kommt, kann man vielleicht bei Kilati schon zuschlagen. Außerdem Komenda angeschlagen, Johansson wahrscheinlich mit seinen Rückenproblemen noch so ein bisschen angeschlagen gewesen und hat pausiert. Auch bei Steven Skripski, der ist jetzt wieder im Training, aber ist noch unklar, ob es für die Bayern reicht. Man hofft vielleicht so ein bisschen drauf, aber Marcel Rapp hat auch gesagt, es macht keinen Sinn, ihn für ein Spiel aufs Feld zu stellen. Gerade gegen die Bayern natürlich will man sowas nicht unbedingt erzwingen. Ich gehe davon aus, er wird auf keinen Fall ein Startelf-Kandidat sein, vielleicht aber mal wieder sein Bundesliga-Debüt bzw. Bundesliga-Comeback von der Bank. Auch Timo Becker angeschlagen, nicht mehr trainiert, beziehungsweise nur gelaufen. Gehe aber davon aus, das dürfte fürs Wochenende dann wieder passen. Die Störche sind spielerisch gar nicht so schlecht gestartet. Gerade in der Offensive ging einiges, viele Torschüsse. Man hat gegen Hoffenheim auch zwei Tore geschossen. Aber defensiv einfach vogelwild gewesen. Vieles nicht geklappt, obwohl man in der zweiten Liga eigentlich ein Team war, was über die defensive Stabilität gekommen ist. Dadurch auch so ein bisschen unklar, wie die Konstellation aussieht. Man könnte wieder auf mehr Defensivspieler setzen, man könnte auf eine Umstellung setzen. Ich erwarte ein 5-3-2, also mit einem festen Dreier-Mittelfeld, nicht einen Angriff mit Zehner und zwei Stürmern oder so, sondern wirklich drei Zentrumspieler. Da könnte Nikolai Remberg profitieren und neben Knutzen und Holtby starten. In der Abwehr, ich erwarte, Johansson und Becker dürften gesetzt sein. Wenn sie fit sind, Eras höchstwahrscheinlich auch. Und da rundherum könnte alles variieren. Also Porat ist auf beiden Seiten eine Option. Hat jetzt zuletzt im Testspiel wieder links gespielt, weil rechts gibt's ja einige Möglichkeiten. Links hat noch niemand überzeugt bisher. Jaworczyk ist ein Kaderkandidat jetzt schon, der Neuzugang. Puchacz hat nicht überzeugt. Ist die Frage, wie das aussieht. Offensiv, ich erwarte, dass Pichler dann wieder nicht spielt und dafür dann Remberg eben fest in dieses 5-3-2 ins Mittelfeld. Bei den Bayern fehlt Josip Stanisic, außerdem Ito noch verletzt und Peretz noch verletzt. Ibrahimovic und Buchmann sind nach Muskelbündelriss beide wieder zurück im Training, aber wahrscheinlich einfach auch schlichtweg aus Leistungsgründen keine Kaderkandidaten. Leroy Sané, da ist so ein bisschen die Rückkehr offen. Das sah zuletzt ganz gut aus, aber auch da würde ich erwarten, dass man es eher nicht rusht. Vielleicht ist er dann eher in der Champions League unter der Woche ein Kandidat für die Bank. Den erwarte ich jetzt gegen Kiel auch maximal auf der Bank natürlich, aber wahrscheinlich eher nicht im Kader. Die Lage bei den Bayern ist relativ gut. Man hat die ersten zwei Spiele gewonnen. Das war alles soweit solide. Eigentlich kann man sich nicht beschweren. Generell der Start unter Kompany gut geglückt. Man hat defensiv immer noch so ein bisschen die Probleme, die man auch schon die letzten Jahre hatte mit dem Personal. Da wird spannend, ob da die Kieler vielleicht mit dem einen oder anderen Konter zustoßen können. Sie haben ja durchaus Spieler, die da relativ stark sind, mit einem Makino, mit einem Bernardsson, die da durchbrechen könnten in die Tiefe. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Bei den Spielerempfehlungen, für mich jemand, auf den ich schaue, ist Lasse Rosenboom. Hat eine gute Saisonstart gehabt, hat sie im Pokal gerettet und danach kam es nicht so richtig, zur Spielzeit. Er hat sich eigentlich Einsatzzeit verdient, gerade in einem defensiven System. Er kann ja als Innenverteidiger und als Rechtsverteidiger spielen, sei ähnliches Profil wie Timo Becker. Mit der angeschlagenen Situation von Becker auch jemand, auf den man setzen kann für 820.000. Max Geschwill, ebenfalls Innenverteidiger, für 760.000. Jemand, der nahe an der Startelf steht, könnte theoretisch auch als Linksverteidiger spielen sogar in der Fünferkette, wenn man das gegen die Bayern spielen will. Also Geschwill da für den Preis auch jemand, wo ich sage, da kann man mit reingehen. Offensiv empfehlen sich natürlich Bernhardsson und Maschino, die sehr gut gepunktet haben für ihren Preis, aber vielleicht nicht gegen den FC Bayern. Also auch da vielleicht jemand, wo man am Montag drauf schaut oder übers Wochenende dann Ausschau hält, um ihn für den nächsten Spieltag zu kaufen. Bei den Bayern aktuell gefällt mir Thomas Müller ganz gut. 8,92 Millionen, 10 Punkte geholt. Auch von der Bank scheint er anzukommen und richtig gut zu funktionieren und ist relativ preisgünstig noch. Abseits davon wird es richtig schwer, weil die Bayern natürlich richtig schweineteuer sind alle. Ja, Guerreiro vielleicht noch jemand, wo man sagen kann, 7,35 Millionen, 6 Punkte, hat aber nur ein Spiel gespielt. Also quasi 6 Punkte pro Spiel geholt. Da gehe ich davon aus, der passt gut in dieses System, wie es Kompany spielt. Wenn er wieder starten darf, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man sagen kann, für den Preis kann man reingehen. Ich glaube, es wird am Ende ein ungefährdeter Sieg für die Bayern, wahrscheinlich ein 3-0, und dann gibt es noch ein Kontertor für die Kieler. Ich tippe auf einen 3-1 Auswärtssieg für die Bayern.
Ja, hier mache ich es nochmal ein ganzes Stück deutlicher. Ich glaube, keine Chance für Kiel, 0-5.
Oh, das ist deutlich. Und dann geht es wahrscheinlich auch in Richtung Tabellenspitze, ne?
Das sieht dann erstmal danach aus, ja. Obwohl, ist die Frage, kommt er auf Heidenheim an? Vielleicht gewinnen die ja auch. Dann.
Vielleicht gewinnt Heidenheim selbst 5-0 und dann ist es schwierig.
Ja.
Kommen wir zu zwei Teams, wo es auf keinen Fall um die Tabellenspitze geht. Der FC Augsburg empfängt den FC St. Pauli. Die Augsburger sind saisonübergreifend. Wir haben vorher schon mal so ein bisschen das Thema gehabt bei Schlotterbeck. Seit 7 Spielen in der Bundesliga sieglos. Aktuell nur einen einzigen Punkt daraus geholt. Das ist wirklich eine einmalige Negativserie für die Fuggerstädter. Also schlechter sind sie 7 Spiele am Stück noch nie gewesen. Obwohl es eigentlich ja so lange gut lief unter Zorup. Also das bin ich mal gespannt, ob er das Ruder noch rumreißen kann. Aber auch St. Pauli nicht in guter Form. Unter Alexander Blessing noch kein Bundesliga-Tor geschossen, keine Punkte geholt. Und das, obwohl die Kiezkicker eigentlich viel für das Spiel tun. 58% Ballbesitz, ist Rang 4 hinter Bayern, Stuttgart und Dortmund. Dazu laufen sie richtig viel, 120,8 Kilometer unterwegs gewesen. Das ist das meiste in der Bundesliga. Und rund 10 Kilometer mehr gelaufen als die Augsburger in den ersten 2 Spielen schon. Also da könnte vielleicht die Laufstärke des FC St. Pauli den Unterschied machen. Wie sieht's denn auf der Personalseite aus? Wer ist denn fit, um zu laufen, Tim?
Ja, bei den Augsburgern sind nur Oxford und Gumni nicht fit, um zu laufen. Wir haben schon kurz über Augsburg geredet, war bisher wirklich nicht allzu ermutigend. An den ersten beiden Spieltagen haben sie es mit Kontinuität versucht. Also es begann fast zweimal fast die exakt gleiche Elf. Nur der auf den letzten Drücker dann gewechselte Engels wurde im zweiten Spiel durch Jensen ersetzt. Trotzdem hat die Kontinuität nicht viel gebracht. In Heidenheim wurde Augsburg ja quasi auseinandergenommen. Das Spiel habe ich auch tatsächlich geguckt. Man glaubt es kaum, Heidenheim gegen Augsburg. Aber es war ein unglaublich schlechter Auftritt der Augsburger mit 0-4 verloren. Da wäre es jetzt irgendwie schon mit anderen Worten überraschend, wenn Thorup dann mal sagt, ich setze dann nochmal auf Kontinuität, sondern da müsste es eigentlich jetzt ein paar Konsequenzen geben. Marius Wolf wäre jemand, den ich mir jetzt in der Startelf vorstellen könnte. Auch Ruben Vargas und vielleicht sogar das Talent Mert Kömür, den man immer wieder erwähnt hat, den könnte ich mir auch da gut vorstellen. Jakic für Breithaupt vor der Abwehr, eine sehr wahrscheinliche Lösung. Und im Angriff könnte auch Meunier eine Chance erhalten. Also einige Wechsel, die sich da nach so einem Ergebnis anbieten würden. Mal sehen, welche dann tatsächlich gemacht werden. Aber es ist halt immer schwer zu sagen, wer dann drinbleiben darf. Schlotterbeck haben wir auch schon drüber gesprochen vorhin. Ich denke, dass er doch noch drinbleibt. Aber auf Dauer ist auch der Platz in Gefahr.
Was glaubst du, wer im Sturm rausgeht für Meunier, falls der reinkommt?
Tja, gute Frage. Tendenziell eher, glaube ich, Tietz. Aber ja, Essende, ich weiß es nicht. Da bin ich auch nicht ganz so im Thema bei Augsburg, dass ich das mit Sicherheit sagen kann. Aber ich glaube, meine Tendenz wäre Tietz. Ja, bei St. Pauli fehlen nur Burchard und Zoller. Fraglich ist Eric Smith. Letztes Spiel mit muskulären Problemen musste er raus, ist zurück im Teamtraining. Allerdings steht seine Frau kurz vor der Geburt des Kindes. Dementsprechend kann es sein, dass er auch aus privaten Gründen dann schnell weg muss. Und Connor Metcalf hat muskuläre Probleme, ist auch noch fraglich. Man wünscht sich als Aufsteiger natürlich einen ermutigeren Saisonstart. Du hast gesagt, ja, sie laufen viel, sie geben sich schon Mühe und die Ergebnisse waren ja auch jetzt nicht katastrophal. 0-2 gegen Heidenheim, war allerdings auch etwas glücklich für Heidenheim, dass es dann so ausgegangen ist. 0-1 bei Union, auch ganz knapp. Es gab einfach noch kein eigenes Tor. Ne? Es hat aber nicht das Gefühl, als wären sie jetzt irgendwie komplett nicht in der Lage, in der Bundesliga zu bestehen. Auch Alexander Blessin hat zweimal versucht, mit der gleichen Elf an den Start zu gehen und da ein bisschen das Team zu stabilisieren. Jetzt könnte es natürlich auch da mal den ersten Wechsel geben. Saliakas hatte letzte Saison einen Stammplatz auf der rechten Seite, könnte er sich jetzt zurückholen. Ritzka oder Treu müssten dann auf die Bank. Saad und Afolayan haben auch nach Einwechslung in Berlin auf sich aufmerksam gemacht. Da könnten Wagner und Gilavogi die Ersten sein, die dafür auf der Bank landen. Sollte Smith nicht dabei sein, dann wäre Zwigala wahrscheinlich der erste Mann, der ihn ersetzen würde. Dementsprechend, was die Empfehlung angeht, da würde ich bei St. Pauli auch diese drei nennen, die ich da in erster Linie als Ersatz, als mögliche Kandidaten sehen würde, die reinkommen. Saliakas 1,9, Saad 1,9, Afolayan 2,3 zu den aktuellen Preisen. Durchaus interessant, wenn man St. Pauli zutraut, dass sie da jetzt den Durchbruch schaffen. Augsburg könnte ja ein dankbarer Gegner sein. Umgekehrt kann das aber auch für Augsburg gelten, dass das jetzt ein Gegner ist, wo man dann zu Hause mal den Durchbruch schafft. Kömür finde ich für 600.000 generell spannend. Auf lange Sicht trauen ihm viele zu, dass er in Augsburg dann auch sich durchsetzen könnte. Ob das jetzt sofort passiert, muss man abwarten. Aber für 600.000 würde ich mir den einfach mal ins Team holen und dann mal schauen. Und ja, Meunier für 3,3 könnte seine Chance im Sturm bekommen, ist dann auch eine Sturmoption, die man mal ausprobieren könnte, gerade in diesem Duell mit St. Pauli. Wäre jetzt, glaube ich, kein Spiel, was ich mir diesmal angucken würde, Augsburg gegen St. Pauli. Erwarte ich nicht so viele Highlights. Ich sage aber, es geht 1-1 aus und am Ende freut sich keiner so richtig.
Ja, ich muss mal wieder von deinem Unentschieden weggehen. Nachdem ich einmal hingegangen bin zum Unentschieden, muss ich jetzt wieder sagen, nee, bin ich anderer Meinung. Ich glaube, am Ende ist die Negativserie für die Augsburger vorbei. Ich glaube, gegen St. Pauli müssen sie es eigentlich dann auch schaffen, weil sonst wackelt ja auch Torups Stuhl dann am Ende schon wieder. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig da gerade beim FCA. Ich tippe auf ein 2-1, ganz, ganz knapp. Vielleicht auch irgendwie mit einem Lucky Punch oder so, bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, am Ende wird Augsburg sich da durchsetzen. Aber St. Pauli das erste Tor schießen, da bin ich dabei.
Würde ich jetzt auch nicht für komplett ausgeschlossen halten, dass du da richtig liegst.
Und dann vielleicht kommen wir jetzt nochmal zu Teams, wo wir uns einig sind. Und zwar treffen jetzt zwei Remis-Könige aufeinander, Mainz und Werder. Beide Duelle diese Saison Remis gespielt, beide Teams. Entsprechend, es wäre angerichtet für jetzt das Unentschieden, nochmal von beiden Seiten. Der Bremer Joker gegen die Rheinhessen, ganz klar Marvin Ducksch. Der Angreifer hat letzte Saison in beiden Duellen gegen Mainz ganz, ganz früh getroffen. Einmal in der zweiten und einmal in der dritten Minute. Da wird man wahrscheinlich drauf setzen. Es wird aber mehr als diesen einen Treffer brauchen, höchstwahrscheinlich, um Mainz zu besiegen. Die 05er sind nämlich in den letzten 9 Bundesligaspielen nicht mehr torlos geblieben. Dabei haben sie starke 21 Treffer erzielt. Also wirklich eine Menge mehr als 2 Tore pro Spiel getroffen. Vor allem Nadiem Amiri natürlich in richtig starker Form, hat in allen 3 Pflichtspielen in der aktuellen Saison selbst genetzt. Sichere Ausfälle gibt's bei den Mainzern aktuell nicht. Fraglich aber Andreas Hanke Olsen, der hat bei der Nationalmannschaft ist der nach einem Kopfzusammenprall ausgewechselt worden. Da gab es jetzt zuletzt die Meldung, dass das CT keine Verletzungen oder nichts Schlimmeres gezeigt hat. Aber bei Kopfverletzungen immer schwierig zu wissen. Wenn er ein bisschen Schwindel hat oder so, dann muss das CT nicht unbedingt auffällig sein. Dann wird er wahrscheinlich eher draußen bleiben. Also da auf jeden Fall ein Risiko, dass er das Spiel verpasst. Silvan Widmer ebenfalls mit muskulären Problemen bei der Nationalmannschaft ausgewechselt worden. Da droht aber wohl kein Ausfall. Das scheint schon wieder besser zu sein. Das war wohl nur eine Vorsicht. Die Mainzer haben gegen Stuttgart richtig Kampfgeist bewiesen, haben gezeigt, dass sie kein Spiel verloren geben, 3 Tore gemacht. Dass jetzt bei 3 Gegentoren mit Hanke Olsen eine wichtige Defensivstütze ausfallen könnte, ist natürlich bitter. Henriksen muss da auf jeden Fall schaffen, Stabilität in dieses Team zu bekommen. Also am ersten Spieltag nur ein Tor bekommen, aber jetzt 3. Offensiv funktioniert's. Die eins selbst, also man merkt, dass Gruder nicht mehr da ist, dass dieser Individualist fehlt. Aber am Ende sind doch viele Einzelspieler da, die da irgendwie was reißen können. Und dann fallen mal Tore. Aber defensiv muss es vor allem stabil werden. Ich vermute, dass Moritz Jens sein Startelf-Debüt geben wird für die Mainzer. Und da der Kandidat ist, auf den man setzt, wahrscheinlich dann Leitsch links, wenn Hanke Olsen ausfällt. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Leitsch ja eigentlich eher jemand gewesen, der viel zentral auch in der zentralen Rolle gespielt. Bei Werder fehlt auch nur Nabi Keita. Sicher, der suspendiert ist immer noch, nicht verletzt. Fraglich ist Keke Topp, der von der Nationalmannschaft abgereist ist, hat aber laut Werder-Meldung einen Schlag auf den Fuß bekommen und es besteht auch da keine Gefahr fürs Wochenende. Miloš Veljković, nachdem er zuletzt verletzt war, ist er jetzt wieder in Bremen, hat die Nationalmannschaft ja abgesagt gehabt, ist jetzt wieder zurück, aber auch da ist noch unklar, ob er wieder ein Kandidat ist zu spielen. Anders als bei den Mainzern ging es für die Augsburger gegen das Top-Team Dortmund ja eher ums Mauern. Man hat versucht, sich irgendwie Konterchancen zu erkämpfen, das hat nicht so gut funktioniert. Dafür war man defensiv halt richtig stabil, was durchaus ein bisschen überraschend ist vielleicht auch. Flo hat da, glaube ich, vor dem Spiel nicht damit gerechnet, dass man gegen Dortmund die Null hält. Gegen Mainz dürfte jetzt Werder wieder mehr Spielanteile haben, was dann wiederum dazu führen könnte, dass sie vielleicht auch konteranfälliger werden. Da wird es spannend sein, wie Ole Werner das angeht. Geht man eher mutig hin, versucht offensiv mitzuspielen, Tore zu schießen, weil halt Mainz doch sehr gefährlich war in den letzten Spielen? Oder ist man eher zurückhaltend und sagt auch, ähnlich wie gegen Dortmund, okay, wir wollen die Null halten und versuchen eher zu kontern? Also da bin ich gespannt. Und gerade falls es die letzte Version wird, ist natürlich so ein 0-0 auch wieder was ja, verlockend klingt zumindest. Bei den Spielerempfehlungen natürlich kann man sagen, Marvin Ducksch gegen Mainz ist mir aber schon zu teuer, kostet ja über 7 Millionen für die Hoffnung, dass er das Tor gegen Mainz wieder macht, würde ich das nicht kaufen. Da würde ich dann eher schauen in die Defensive. Anthony Jung, 3,45 Millionen, hat 7 Punkte geholt schon, empfiehlt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Auch Jens Day, 4,27 Millionen mit 8 Punkten, also 4 im Schnitt, richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bisher geholt. Bei den Mainzern ebenfalls Defensivspieler Dominic Kor, 4,8 Millionen kostet er, hat 12 Punkte sogar schon geholt in der kurzen Saison, der scheint in der neuen Rolle richtig aufzugehen. Dazu natürlich die üblichen Verdächtigen, Amiri, Burkhardt, alle empfehlenswert, die holen ordentliche Punkte für ihre Preise, sind aber natürlich auch schon richtig teuer. Eine Sache von Flo möchte ich so ein bisschen wieder mit aufnehmen. Das gab es diese Saison, glaube ich, noch nicht so viel. Letzte Saison hat er es immer wieder reingebracht, und zwar eine Nicht-Empfehlung zu geben für Jung Seok Hong, der Neuzugang der Mainzer. 5,43 Millionen, 2 Punkte geholt nur. Dazu hat er mir gar nicht so gut gefallen, auch spielerisch. Klar, vielleicht ist er jetzt über die Länderspielpause mehr dazu gekommen, aber ich erwarte eher, dass Hong seinen Startelfplatz wieder verliert. Dass da vielleicht ein Nebel reinrückt, ein Sieb reinrückt. Man hat Vidovic von Bayern geholt, der da jetzt reinrücken könnte, aber schon sehr teuer ist übrigens. Mir ist Hong auf jeden Fall zu teuer für die 5,43 Millionen. Das ist für mich eine Verkaufsempfehlung. Und jetzt bin ich gespannt, was Tim da als Ergebnis hat, weil ich gehe weiter mit den Remis-Königen. Ich setze auf ein 1:1.
Ja, da bin ich doch dabei. Ich sage auch, es gibt ein Remis. Wie oft tippe ich immer gerne in Spielen, wo man denkt, ach, hilft jetzt keinem. Ich sage, es wird ein 2:2.
Da sind wir uns das erste Mal einig hier bei den Remis auch. Ja, und damit sind wir schon durch mit den Spielen. Ging heute tatsächlich richtig schnell. Sind ein dynamisches Duo vor allem, wir beide.
So sieht's aus.
Und schauen auf die Top 3 der Woche. Und zwar das Thema, ich habe es vorher schon angeteasert, sind Sommertransfers, die bisher noch nicht ganz so gut funktioniert haben, wo wir aber sagen, das sind Spätstarter, die kommen auf jeden Fall noch. Und da darf Tim natürlich anfangen mit seinem Platz Nummer 3.
Ja, ich habe auf Platz Nummer 3 einen Freiburger, Eren Dingci. 4 Millionen im Moment, einen Punkt bisher geholt. In der Vorsaison einer der Topspieler gewesen im Heidenheimer Trikot. Bei Freiburg dann verletzungsbedingt spät eingestiegen. Gegen die Bayern jetzt seinen ersten Einsatz gehabt. Ich würde schon erwarten, dass er, wenn er nach und nach ins System der Freiburger das hier reinfindet und auch dort dann seine Stärken ausspielen kann, wie letztes Jahr in Heidenheim, auch seine Punkte macht. Klar hat er es ein bisschen schwer, weil er mit Doan auf der Position einen starken Konkurrenten hat. Aber ich erwarte noch einiges von ihm.
Ja, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, wie das zusammenpasst. Also Dingci ist eher jemand, der gerne die Breite hält. Doan ist ja jemand, der gerne auch ins Zentrum arbeitet. Ich könnte mir vorstellen, gerade wenn das Thema Dreierkette aufkommt, wo Doan ja ein bisschen tiefer spielt, von da dann ins Zentrum zieht und Dingci dann gegen den Ball auf der Halbposition spielt, aber mit dem Ball auf den Flügel gehen könnte. Das könnte schon sehr gut funktionieren. Ja. Kann ich nur zustimmen. Dingchi ist ein toller Spieler, der wird auf jeden Fall noch kommen. Da bin ich mir auch sehr sicher. Aktuell hat es ein bisschen schwer, aber stimme dir dazu, da ist auf die Saison gesehen definitiv Potenzial da. Da gehe ich dann zu deinem Lieblingsteam auf meinem Platz Nummer 3. Und zwar auch ein Tempo-Stürmer. Maximilian Bayer habe ich mir da rausgesucht. 10,69 Millionen, natürlich sehr, sehr teuer. Nur 3 Punkte wohl zum Saisonstart. Im zweiten Spieltag durfte er starten. Es lief nicht so gut. Also die Einsatzzeiten sind an sich da, aber die Leistungen bisher noch nicht. Aber wir haben das Thema vorher schon gehabt. Und zwar geht es um das Offensivduo mit Guirassy. Guirassy hat gezeigt, dass er bei Stuttgart seinen Nebenmann sehr viel besser machen kann. Er hat wirklich gut für UNDAF mitgearbeitet, auch mal Tore aufgelegt. Bayer jemand, der bei Hoffenheim vor allem sehr viel von einem Stürmer weg, von einer Sturmkante weggespielt hat und da seine beste Phase hatte. Ich glaube, wenn die zusammen da vorne reinfinden, dann wird das neue Traumduo da vielleicht beim BVB werden.
Das ist auch meine Hoffnung. Also ja, Bayer ist ein Spieler, den ich sehr mag. Ich hoffe auch, dass er da durchstartet. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Er ist so talentiert. Irgendwann muss da noch werden dann auch die Tore kommen. Ja, meine 2. Da bin ich bei den Bayern. Ich nenne mal João Palhinha. 9,9 Millionen, 2 Punkte bisher. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man an so einem Spieler, an dem man so lange dran geblieben ist, der die Holding Six werden sollte, seitdem der Name erst, der kam nur wegen ihm, weil hier ist es dann immer die Holding Six Palhinha. Natürlich hat der Trainer in der Zwischenzeit gewechselt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt dauerhaft ein Ersatzspieler bleibt. Es kommen jetzt auch schon die ersten Artikel, wo sich alle fragen, wie kann das denn sein? Ich denke, irgendwann, auch jetzt, wenn die englischen Wochen starten, wird er dann auch reinkommen bei den Bayern und auf Dauer sollte er dann auch in der Lage sein, die Rolle einzunehmen, die man ihm eigentlich zugedacht hat, da vor der Abwehr.
Ja, vor allem jetzt, ich vermute mal, Champions League unter der Woche dürfte er starten, wäre meine Erwartung. Mhm. Kiel, Bremen, wahrscheinlich Pavlovic unter der Bundesliga und dann kommt ja mit Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart kommen die Spiele, da will man Palhinha auf jeden Fall auf der 6 auf dem Feld haben. Also gehe ich auch davon aus, der wird da noch reinkommen. Ich bin gespannt, ob er die 9,9 Millionen aktueller Marktwert dann auch in Punkten bei Comunio rechtfertigt, aber leistungsbedingt wird es auf jeden Fall da werden, glaube ich. Schauen wir auf meine 2, habe ich mir Konstantinos Kouliarakis rausgesucht, den Innenverteidiger von Wolfsburg, kostet 4,18 Millionen, ist natürlich noch nicht in der Spätstarter-Kategorie, weil er auch sehr, sehr spät kam. Es gab dieses Agreement mit Park, dass er erst die Europa-Quali noch da spielt und dann erst kommt, deswegen hat er bisher noch gar nicht für die Wölfe gespielt. Aber jetzt diese Startelf-Garantie für Cesega und Bono sagt zumindest, dass er jetzt den Spieltag noch nicht spielen wird. Ich erwarte aber eigentlich, dass Kouliarakis dann mittelfristig, also so in 2-3 Spieltagen, da reinkommt. Die Eintracht wollte ihn ja als direkten Pacho-Ersatz eigentlich holen. Also das, was Theater jetzt macht, sofort starten, würde mich überraschen, wenn man da jetzt sagt in Wolfsburg, nee, das ist uns nicht gut genug.
Sehe ich ähnlich. Ich habe ihn auch auf dem Zettel gehabt, wenn du ihn nicht reingeschrieben hättest. Ich habe auch so einen großen Respekt vor Markus Krösche und denke mir, wenn der den haben wollte, dann muss da was dran sein.
Ja, er hat ja bei Park einfach bewiesen, dass er wirklich dieses Niveau einfach gehen kann. Also klar, griechische Liga ist was anderes, aber er hat ja auch in der Europa League sehr, sehr gute Spiele gemacht, beziehungsweise in der Conference League letzte Saison.
Ja, meine Nummer 1, da bin ich dann wieder in Dortmund. Jan Couto, 9,78 Millionen, noch keine Punkte gemacht, konnte denn bisher nämlich noch in keiner der beiden Bundesliga-Partien dabei sein, verletzungsbedingt. Aber einfach ein sehr interessanter Spieler, hat in der Vorbereitung auch schon gezeigt, jemand, der sehr viel Offensivdrang auf der rechten Außenverteidigerposition hat, der auch Angriffe gut einleiten kann. Das ist einer, von dem ich noch sehr, sehr viel erwarte, wenn er fit ist. Also auf ihn bin ich sehr gespannt beim BVB.
Ja, wer unsere Comunio-Artikel, Magazinartikel verfolgt hat, der wird vielleicht gesehen haben, dass ich den auch schon empfohlen habe für die Länderspielpause und gesagt habe, hier, das könnte jemand sein, der sich jetzt in der Länderspielpause durchsetzt, weil ja Reason auf Länderspielreise war und er halt nicht. Aber er ist schon wieder verletzt und fällt eventuell bis Wochenende aus. Habe ich ein bisschen daneben gegriffen. Aber stimme ich dir zu, bin auf jeden Fall der Erwartung, dass er sich da rechts durchsetzt. Meine Nummer 1 schaue ich auch zu meinem Lieblingsverein. Und zwar habe ich mir da Can Usun rausgesucht. 4,05 Millionen, ein Punkt bisher nur geholt. Dass Usun Anlaufzeit brauchen wird in der ersten Liga, war abzusehen. Gerade mit den Stürmern vor sich, die er da hat. Aber was der für ein enormes Talent hat, hat er schon so oft gezeigt. Er ist so ein geiler Kicker. Es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn Usun so bis Spieltag 10 braucht, um richtig reinzukommen, sich dann vielleicht eine OM, vielleicht die Linksaußenrolle sichert, kann ja viel spielen, Stürmer linksaußen, ein offensiver ZM vielleicht sogar, ist viel möglich. Und dann holt er am Ende vielleicht doch die 150 Punkte in Comunio. Also wäre ich gar nicht überrascht. Und für den aktuellen Preis ist das was, wo ich sage, vielleicht jetzt noch nicht, aber so in 3-4 Wochen zur nächsten Länderspielpause oder so, spätestens die Länderspielpause im November, sage ich, da will ich reingehen, da will ich drauf setzen und da könnte richtig was kommen von Can Usu.
Auch ein Spieler, wo ich dachte, schade, dass er nicht in Dortmund gelandet ist. Die waren ja auch interessiert. Ja, glaube ich auch, dass da noch einiges kommt.
Ja, ich glaube, da waren einige interessiert an Usu und tatsächlich bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass die Eintracht sich durchgesetzt hat. Und es kommt natürlich auch dazu, man muss so einem Spieler natürlich auch die Perspektive zeigen. Also der ist ja klar, natürlich auch er wird realistisch wissen, wer da gerade im Sturm spielt, dass es mit Marmoush und Ekitike einfach sehr, sehr schwierig ist. Aber trotzdem will der ja spielen. Also der hat sich vielleicht für die Eintracht über Dortmund entschieden, weil er halt mehr Perspektive sieht und dann muss man ihm die natürlich auch aufzeigen. Und da springt dann immer wieder Spielzeit natürlich raus. Ja, sind wir schon am Ende für heute. Knackige Runde hier gehabt. Was gibt's denn noch zu sagen? Hast du noch irgendwelche Tipps und Tricks für die Manager, die am Ende der Länderspielpause, Tim?
Oh, das ist aber eine gute Frage, jetzt auf den letzten Drücker noch irgendwelche Tipps rauszuhauen. Spontan habe ich jetzt keine auf der Pfanne, habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Wir sind äußerst effizient heute unterwegs. Dann freue ich mich natürlich, dass unsere erste Runde hier gemeinsam, Tim, so gut durchgelaufen ist und freue mich, bedanke mich bei dir.
Ja, danke auch, hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir probieren es nächste Woche direkt nochmal, wenn ich es richtig sehe. Ne?
Ich glaube schon. Ja, und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, den Zuhörern, dass ihr hier wieder dabei wart. Diesmal knackige 1,20 sind wir gerade, wahrscheinlich nach dem Schnitt noch 1-2 Minuten weniger hier mit uns verbracht habt und vielleicht nächste Woche dann mal wieder eine 2,5-Stunden-Folge.
Schauen wir mal, nehm ich mir ein bisschen mehr Zeit.
Ja, und ich freue mich, wenn ihr natürlich auch nächste Woche dann wieder einschaltet und wieder zuhört. Und dann hören wir uns die Tage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschö.
Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
Ich freue mich sehr.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Tschüss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.